War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr funkelnden Neugiernasen. Heute duftet unsere Reise nach Ruß, frischem Papier und ein bisschen nach Weinpressenholz. Denn in Mainz zwischen Glockenklang und Kopfsteinpflaster hebt gleich eine Idee die Welt an. Eine Idee, die klingt wie leises Klacken kleiner Metallbuchstaben.
Und in dieser Geschichte geht es um Hände, die Geduld lernen, um Augen, die nach Genauigkeit hungern und um ein Herz, das trotz Sorgen weiterschlägt. Sie wird spannend, doch warm, weil sie von Hoffnung handelt und vom Teilen von Wissen.
Ein winziges Detail vorneweg. In einer Werkstatt rollen zwei runde Lederbälle über schwarze Tinte. Damit werden Formen gestreichelt, die Worte tragen. Worte, die bald in zwei Spalten und in genau 42 Zeilen aufleuchten werden.
Diese Reise ist für Kinder, die Geheimnisse lieben, für Jugendliche, die verstehen wollen und für Erwachsene, die staunen möchten. Es gibt auch Streit und ein Gericht, doch ohne Schrecken. Es geht um Mut, Erfindung und leisen Triumph.
Und jetzt, wenn das Lampenlicht auf Metall glimmt, bitten wir jemanden, der den Klang dieser Zeit kennt. Jemanden, der die Funken im Dunkel sieht. Jemanden, der uns sicher durch Gutenbergs Werkstatt führt.
Geschichtenerzähler tritt ein. Die Tür der Werkstatt knarrt schon ein wenig. Zeig uns die Spur von Blei, Tinte und Mut, die in Mainz begann und überall hin leuchtet.
Mainz, an einem kalten Abend des 15. Jahrhunderts. Nebel hängt über dem Rhein, die Straßen glänzen feucht. Hinter einer schweren Holztür lodert Feuer. Es zischt, wenn feuchte Scheite nachgelegt werden. In der Werkstatt zwischen Schraubstock, Tiegeln und dunklen Tintenbällen beugt sich Johannes Gutenberg über eine hölzerne Presse. Das Holz stöhnt leise, der eiserne Spindelkopf knirscht. Aus einem Topf glitzert flüssiges Metall, warm wie Kerzenlicht. Die Luft schmeckt nach Ruß und Öl. Gutenberg richtet eine winzige Metallform aus, kaum länger als ein Fingernagel. Ein Buchstabe, noch einer und noch einer. Nichts daran wirkt laut oder groß. Doch in dieser Stille wachsen Zeilen. Aus Zeilen werden Seiten. Und aus Seiten wird eine neue Art, Wissen zu vermehren. Johannes, mit vollem Namen Johannes Gänsfleisch, zur Laden zum Gutenberg, stammt aus Mainz. Als Sohn einer angesehenen Familie lernt er Metall zu bändigen und Formen zu schaffen. Goldschmiedekunst schärft seine Augen für kleinste Kanten. Später lebt er eine Zeit in Straßburg. Dort arbeitet er, so glauben Historiker, an verschiedenen Unternehmungen, vielleicht sogar an Spiegeln für eine große Wallfahrt. Vor allem aber denkt er nach. Wie lassen sich Worte schneller vervielfältigen als mit müden Händen und teuren Federn? Holztafeln, die ganze Seiten tragen, sind bekannt. Doch sie sind schwer zu ändern. Er will etwas Bewegliches schaffen. Etwas, das sich neu ordnen lässt. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, Seite für Seite. Die Idee der beweglichen Letter ist einfach zu sagen und schwer zu machen. Jeder Buchstabe braucht die gleiche Höhe, die gleiche Stärke, den gleichen Charakter. Gutenberg tüftelt an einer Metallmischung, die hart, aber nicht spröde ist. Eine Legierung aus Blei, Zinn und Antimon erweist sich als zuverlässig. Ein Handgussinstrument, so präzise wie ein Versprechen, formt die Lettern immer gleich. Für jeden Buchstaben wird zuerst ein Stempel aus Stahl geschnitten, ein sogenannter Punze. Daraus entsteht eine Matrize, eine Art Negativ. Mit dem Handgießinstrument füllt Gutenberg das flüssige Metall hinein. Aus der Öffnung fällt ein winziger Körper mit einer schimmernden Kante. A, B, C. Alphabet für Alphabet füllt er Kästen, bis eine Sprache aus Metall bereitliegt. Die Presse, die in der Werkstatt wartet, ist einer Wein- oder Ölpressenform verwandt. Ein schweres Holzgerüst, eine Spindel, ein Querbalken. Auf dem flachen Tisch liegt die Form, in der die Lettern zu einer Seite arrangiert sind. Darüber senkt sich beim Druck eine Platte, fest und eben. Die Kraft der Spindel drückt gleichmäßig. Wenn der Druck nachlässt, atmet das Holz spürbar aus. Die Technik ist schlicht, doch jedes Teil muss stimmen. Eine Platte, die nicht eben genug ist, verwischt das Wort. Ein Rahmen, der zu locker hält, lässt die Buchstaben wandern. Die Presse wird nicht einmal, sondern wieder und wieder niedergelassen. Seite um Seite entsteht, als würde ein Baum jedes Blatt noch einmal wachsen lassen. Doch ohne Tinte bleibt alles stumm. Die gängigen Wasserfarben der Schreiberpergamente perlen auf Metall ab. Gutenberg mischt eine ölhaltige Tinte, dick wie Sirup, schwarz wie ein Mondschatten. Ruß, Harze, Öle und sorgfältiges Rühren machen sie zäh und haftend. Mit runden, lederbezogenen Bällen reibt ein Gehilfe die Form gleichmäßig ein. Ein anderer richtet das Papier. Mal ist es Papyrus nicht, sondern Papier aus Hadern, mal edles Pergament aus feiner Haut. Die Fingerspitzen tasten nach einer unsichtbaren Gerade. Die Augen messen den Rand. Ein fester Druck, ein leises Loslassen. Wenn das Blatt abgezogen wird, glitzern die frischen Linien dunkel und scharf. Sie brauchen Zeit zum Trocknen. Geduld hängt wie der Geruch der Tinte in der Luft. Eine große Idee braucht Mittel. In Mainz schließt Gutenberg einen Vertrag mit Johann Fust, einem vermögenden Geldgeber. Geld wechselt die Hand, Fristen werden gesetzt. Papier, Metall, Holz, Löhne für Gehilfen, Miete für Räume, all das kostet. Der Vertrag ist wie ein Schatten im Rücken, der drängt. Doch er schafft auch Raum. Nun kann die Werkstatt wachsen. Pressen werden verbessert, Werkbänke verstärkt, die Schrift sorgfältig entwickelt. Die Verantwortung lastet schwer. In stillen Minuten schaut Gutenberg auf sein Werk und spürt, wie beide Seiten in ihm ringen. Die Last des Versprechens und der Glanz der Möglichkeit. In dieser Werkstatt arbeitet auch Peter Schöfer, ein gebildeter Schreiber und später Schwiegersohn von Fust. Seine Augen kennen die Anmut handgeschriebener Zeilen. Seine Hände verstehen Formen. Die Buchstaben, die hier entstehen, erinnern an die feine Textura, eine eckige, dichte Schrift, die im Licht der Kerze würdevoll wirkt. Aus Stempeln werden Matrizen, aus Matrizen Güsse, aus Güssen ein Setzkasten, der eine ganze Sprache trägt. Schöfer hilft, das Auge der Schrift zu schärfen. Ein gutes A atmet anders als ein enges E. Zwischenräume sind unsichtbare Brücken. Alles, was später leicht aussieht, ist hier das Ergebnis hunderter stiller Entscheidungen. Die Werkstatt bereitet ein unerhörtes Werk vor. Ein vollständiges Bibelbuch in der lateinischen Vulgata. Zwei Spalten je Seite, später in der endgültigen Fassung oft mit genau 42 Zeilen. Die Setzer füllen einen Winkelhaken, Zeile für Zeile. Worttrennungen werden überlegt, Abstände geprüft. Wenn genug Zeilen stehen, wird zur Druckform geschlossen. Die Presse senkt sich, ruht und löst sich wieder. Blatt folgt auf Blatt. Manche Seiten werden verworfen, andere bleiben. Viele Exemplare entstehen auf Papier, einige auf Pergament für wohlhabende Käufer. Rubrikatoren tragen später rote Überschriften nach, Illuminatoren malen Initialen. So trifft die Welt der Handkunst die Welt der Maschine und reicht ihr die Hand. Die Tage lang, die Nächte länger. Manchmal verwischt ein Finger die frische Farbe, manchmal lösen sich Lettern und ein Wort stürzt durcheinander. Ein Blatt wird zu Makulatur. Der nächste Versuch gelingt. Rhythmus entsteht. Einfärben, ausrichten, pressen, lösen, aufhängen. Über den Köpfen wiegen sich Leinen, daran die Seiten, silbrig von Feuchtigkeit. Unter den Füßen knarren die Bretter. Köpfe sind gesenkt, Rücken spannen, Handschuhe glänzen dunkel von Tinte. Aus Fehlern wird Können. Aus Ungeduld wird Handwerk. Nach und nach wächst ein Buch, das anders ist als alles, was zuvor ein Skriptorium verlassen hat. Draußen im Markt reden die Leute. Einige Schreiber runzeln die Stirn, wird die Feder überflüssig. Andere sind neugierig und nehmen gedruckte Blätter zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Kanten sind scharf, die Zeilen gleich. Geistliche betrachten die Seiten wegen Gewicht und Würde. Die Idee wirkt nicht wie ein Sturm. Eher wie Tau, der leise alles benetzt. Altes bleibt, Neues entsteht daneben. In manchen Werkstätten werden weiterhin Holztafeln geschnitten, ganze Seiten in einem Stück. Doch hier in Mainz wandern die Buchstaben wie kleine Steine, die zu neuen Wegen gelegt werden können. Doch der Schatten des Vertrages wird lang. Johann Fust verlangt sein Geld zurück, so berichten Quellen. Eine Klage folgt. Ein Raum mit kühlem Stein. Stimmen, die nüchtern wiegen. Was ist investiert, was ist geschuldet? Am Ende verliert Gutenberg wesentliche Teile seiner Werkstatt und Geräte. Die Entscheidung ist ein Schlag, kein lautes, sondern eines, das die Luft aus der Brust presst. Ideen können stark sein, doch sie sind nicht aus Eisen. Er steht da mit weniger Werkzeug, aber nicht ohne Wissen. Das Wissen bleibt wie Glut, die unter Asche weiterglimmt. Fust und Peter Schöfer führen das Geschäft fort. Bald erscheint ein berühmtes Werk, der Mainzer Psalter, datiert auf 1456. Er zeigt prachtvolle Initialen in Rot und Blau, gedruckt in mehreren Gängen, sauber registriert. Das ist neu und kühn. Gedruckte Schrift und farbige Schmuckbuchstaben treffen sich präzise auf dem Blatt. Damit beweisen die beiden, wie weit die Technik schon tragen kann. In den Zeilen steckt nicht nur Handwerk, sondern auch Sinn für Schönheit. Der Psalter erzählt, dass die Werkstatt nicht nur denkt, sondern auch singt, ohne Stimme, nur mit Druck und Farbe. Gutenberg arbeitet weiter. Kleinere Drucke, vielleicht Ablassbriefe, wohl auch andere Texte, entstehen in ruhigerem Rahmen. Später erhält er, so berichten die Quellen, vom Mainzer Erzbischof einen Ehrentitel und eine Besoldung in Naturalien. Ein Stück Sicherheit kehrt zurück. Doch die Jahre sind schwer gewesen. Er wird in Mainz sterben, 1468. Was bleibt, ist mehr als ein Name. Es ist eine Arbeitsweise, eine Kette von Erfindungen, die zusammen wie Zahnräder greifen. Die Legierung, die Matrize, der Guss, die Presse, die Tinte, die Ordnung der Arbeit. Aus vielen kleinen Lösungen wurde eine große Lösung. Die Druckkunst wandert. Arbeiter ziehen von Mainz nach Köln, nach Straßburg, nach Basel, nach Nürnberg, nach Venedig. In Werkstätten flüstern die Lettern dieselben Regeln. Nur die Dialekte der Märkte ändern sich. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts werden in vielen Städten Bücher in großer Zahl hergestellt. Man nennt die frühen Drucke Inkunabeln, Wiegendrucke, weil sie in der Kindheit der neuen Kunst entstanden. Preis und Zeit verändern sich. Ein Werk, das früher Monate fesselte, braucht nun deutlich weniger Hände und Tage. Das Buch will reisen und die Welt ist bereit, es zu empfangen. Viele Orte spüren die Veränderung. Universitäten füllen sich mit vielfach vorhandenen Lehrbüchern. Geografen drucken Karten, die Ozeane verwandeln. Naturforscher tauschen Erkenntnisse schneller aus. Predigten, Gedichte, Gesetzestexte, kleine Flugschriften und große Chroniken verdichten das Gespräch einer Zeit. Nicht alles, was auf Papier gelangt, ist klug oder gütig. Doch das Teilen von Wissen wird einfacher. Worte beginnen, weiterzutragen, als ein Marktschreier rufen kann. Eine neue Art von Gedächtnis entsteht. Eines, das viele Köpfe gleichzeitig erreicht und nicht müde wird. Gutenbergs Leistung ist kein einzelner Blitz. Sie ist ein Gewitter vieler Tropfen. Der Handguss sorgt für Gleichmaß. Die Legierung für Haltbarkeit, die Presse für Kraft, die Tinte für Haftung, die Schriftgestaltung für Lesbarkeit, die Arbeitsplanung für Tempo. Schon vor ihm gab es Druck mit Holztafeln in Europa. Und in Asien waren bewegliche Lettern bereits früher bekannt, aus Keramik und Metall. Doch in Mainz verbinden sich viele Teile zu einem anhaltenden, zuverlässigen Verfahren, das in Europa rasch übernommen wird. Es ist ein Werkzeugkasten, der auf Reisen geht und sich nicht erschöpft. In einer warmen Stube liegt ein frisch gebundenes Exemplar der berühmten Bibel. Das Pergament fühlt sich kühl und glatt an, das Papier fest und leicht rau. Die Seiten stehen in zwei Spalten, die Buchstaben schließen wie Mauersteine. Zwischen ihnen atmet Weiß. Rubrizierte Kapitelzeichen leuchten wie kleine Feuer. Dieses Buch wird eine Reise antreten, vielleicht in eine Klosterbibliothek, vielleicht in die Sammlung eines Ratsmitglieds. Es ist kein einzelnes Wunder, von dem nur erzählt wird. Es ist eines, das sich wiederholen lässt, so oft wie Metall, Tinte und Hände bereitstehen. Unruhe erfasst Mainz in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts. Machtkämpfe, Eroberung, die sogenannte Mainzer Stiftsfehde. Viele Drucker verlassen die Stadt. Was wie ein Verlust aussieht, wirkt zugleich wie ein Samenflug. Werkstattwissen streut in neue Straßen, neue Sprachen, neue Nachbarschaften. In Bamberg, Augsburg, Ulm, in Paris und in Venedig ziehen Pressen an Schnüren, klacken Setzkästen, trocknen Blätter. Jede Stadt findet ihren Ton. Manche drucken fromme Texte, andere Fernhandelsbriefe, wieder andere Gedichte und Erzählungen. Das leise Hämmern vieler Werkbänke wird zu einem europäischen Chor. In den Druckereien arbeiten nicht nur Meister und Gesellen. Oft helfen Familien mit. Historiker nehmen an, dass auch Frauen und Jugendliche Seiten sortieren, Farbe reiben, Papier glätten, Buchdeckel vorbereiten. Ein Druckhaus ist ein Organismus. Vorn schnauft die Presse. Im Hinterraum werden Blätter gezählt. In der Binderei richten Finger Faden und Leinen. Jeder Griff zählt. Niemand ist nur Zuschauer. Jeder wird Teil dieses langen Atems, der durch die Seiten fährt. So entsteht nicht nur Technik, sondern auch Gemeinschaft, die um ein Werk kreist. Die Geschichte des Druckens ist größer als eine Stadt. In China wurden schon früh Texte mit Holztafeln gedruckt. Es gab auch bewegliche Lettern, etwa aus Keramik, und später in Korea Metalllettern. Diese Wege zeugen von reichem Einfallsgeist. Gutenbergs Werk ist unabhängig entstanden und verbindet für Europa mehrere Bausteine zu einem besonders verlässlichen Verfahren. Die Handpresse aus Holz, das präzise Gießen der Typen, die ölhaltige Tinte und die organisierte Arbeit. So wird aus einer Möglichkeit eine alltägliche Praxis. Das Rad rollt, weil viele Speichen halten. Mit den Jahren beschleunigt sich der Fluss der Nachrichten. Flugblätter berichten von Entdeckungen und Debatten. Predigten werden vervielfältigt, Regeln vereinheitlicht, Geschichten reisen über Grenzen. Vorher waren Bücher selten und kostbar, nun werden sie häufiger und zugänglicher. Noch immer braucht es Arbeit und Material, doch die Zeit, bis ein Text viele erreicht, schrumpft. Ein Blatt kann eine Stadt bewegen, ein Bündel Blätter kann ein Land zum Nachdenken bringen. Das neue Werkzeug wird mal klug, mal unbedacht genutzt, wie alle Werkzeuge. Doch die Möglichkeit, besser zu teilen, bleibt ein Geschenk. Wenn das Werk der Werkstatt am Abend ruht, bleibt ein Gedanke im Raum. Kleine, ernste Beschlüsse haben hier stattgefunden. Eine andere Tinte, eine andere Platte, ein anderes Maß. Keiner dieser Schritte hätte allein gereicht. Erst zusammen verwandeln sie die Welt. Die Bibel, die aus Mainz kam, bleibt ein Meilenstein. Und doch ist das Wichtigste nicht ein einzelnes Buch, sondern die entdeckte Methode, es wieder und wieder möglich zu machen. Darin liegt der stille Kern von Gutenbergs Revolution. Von der Handpresse führt eine Linie zu Zeitungen, zu Schulbüchern, zu Bibliotheken voller Regale, später zu Druckmaschinen aus Eisen und Stahl, zu rotierenden Zylindern, zu Millionen von Blättern pro Tag, noch später zu Bildschirmen, auf denen Worte flimmern. Der Weg ist lang und reich verzweigt. Doch in der Tiefe klingt noch immer jenes leise Klick der Letter, jenes sanfte Stöhnen der Spindel, jenes geduldige Rascheln der trocknenden Seiten. Ein Mensch, eine Werkstatt, eine Stadt am Rhein. Von dort aus bekam Wissen Flügel, die bis heute tragen. Am Ende jenes ersten großen Weges steht eine einfache Wahrheit. Worte sind stärker, wenn sie viele erreichen. Gutenberg gab ihnen ein Gefährt aus Holz und Metall. Er kämpfte mit Verträgen, mit Rückschlägen, mit Material und Maß. Doch er hielt fest. Deshalb können Geschichten reisen, als hätten sie eigene Füße. In jeder Bibliothek, in jedem Klassenzimmer, in jeder ruhigen Ecke mit einem Buch hallt ein wenig seiner Werkstatt nach. Das leise Klacken der Letter, das tiefe Atmen der Presse und der Mut, aus Geduld Zukunft zu machen.